Der Wert von Technologie ist für uns unbestritten. Die Art und Weise ist nur, ob und wie verstehen wir Technologie und wie nutzen wir sie dafür in Zukunft, damit ein Business zu erzeugen, was zukunftssicher ist. Ja? Das ist so eine Gretchenfrage, die wir da haben. Denn auf der einen Seite ist das Kernprodukt ein physisches und auf der anderen Seite wollen und müssen wir sicherstellen, dass wir also digitale Komponenten haben, die uns dabei helfen, das auch in Zukunft zu tun.
Hallo ihr lieben Digitalos da draußen, herzlich willkommen zu den Digital Product Talks. Heute stellen wir uns die Frage, sind Messen nicht wirklich schon oldschool? Und finden raus, nicht ganz. Sie sind im Wandel. Zwischen Quadratmetern, Apps und künstlicher Intelligenz entsteht eine neue Realität, die Messe als Marke. In dieser Folge sprechen wir mit Michael Melcher, er ist Vice President Innovation und Touchpoints bei der Nürnberg Messe. Er erzählt uns unter anderem, warum man diesen ungewöhnlichen Titel trägt, wie man aus 3 Messetagen ein ganzjähriges Erlebnis macht und weshalb Digitalisierung nicht einfach ein Add-on ist, sondern eine Haltung. Wir reden über, warum Messen mehr sind als Ort des Handels, wie Touchpoints zur strategischen Aufgabe werden und wie sich physische und digitale Welten zu echten Erlebnissen verbinden lassen. Ein Gespräch über Innovation, Emotion und die Kunst, Begegnungen neu zu denken. Viel Spaß mit dieser Folge der Digital Product Talks. Los geht's. Hallo Michi, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix, hallo Daniel. Freue mich, bei euch sein zu dürfen.
Du bist Vice President Innovation und Touchpoints. Habe ich so auch noch nicht gelesen. Nimm uns kurz mit, was es damit auf sich hat.
Puh, du bist nicht der Erste, der fragt. Und ich versuche, die Antwort so kurz wie möglich zu halten und ohne dadurch noch viele weitere Fragen nach sich ziehen zu lassen. Warum Innovation und Touchpoints? Wir haben im Rahmen der Unternehmensweiterentwicklung, auf die wir vielleicht auch gleich im Rahmen der ganzen inhaltlichen Themen, die wir ja vor uns haben, noch kommen werden, uns ja die Frage gestellt, wie wir uns als Unternehmen mit einer klaren Positionierung und auch einer Geschichte und auch einem Produkt, was eigentlich für jeden recht gut verständlich ist, uns mit der Zukunft auseinandersetzen. Und da sind unterschiedliche Positionen herausgeputzelt, unter anderem natürlich auch viele in einen fancy englischen Namen, aber im Rahmen der konkreten Frage zum Thema VP, Innovation und Touchpoints. Innovation soll tatsächlich verkörpern, dass wir das Thema Zukunftsaufstellung so ernst nehmen, dass wir es mit diesem Rang belegen. Und zum Thema Touchpoints, was meistens noch mehr Fragen hervorruft, ist es so, wir sagen, wir haben entlang der Themen von Customer Journeys oder Buying Journeys, über die wir später wahrscheinlich auch noch sprechen werden, bei uns natürlich auch eine sehr, 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 sehr interessante und fast ganzjährige Customer Journey, auch wenn diese zum Teil natürlich so physisch nur 3 Tage dauern. Allerdings geht es darum, dass wir sagen, naja, diese Touchpoints, die sind sehr, sehr mannigfaltig. Ja? Also sehr, sehr viele Menschen reden mit sehr, sehr vielen anderen Menschen zu bestimmten Zeitpunkten im Rahmen von so einer Messevorbereitung oder einer Eventvorbereitung. Und wir haben gesagt, wir müssen dieses Thema Touchpoints, also wo treffen wir eigentlich ganz genau und treten wir ganz genau in Interaktion mit unseren Kunden, dem müssen wir einen hohen Rang gewähren. Und daher kommt diese Kombination aus Innovation und Touchpoints in dem Zusammenhang zusammen.
Sehr gut. Auch verstanden. Dankeschön. Auch in der Kürze sehr prägnant. Jetzt sind wir ja ein Format, was sich in der digitalen Welt bewegt. Und ich weiß, wir hatten ja schon mal jemanden von der Köln-Messe hier im Podcast. Und dass die Verlängerung des Messeerlebnisses von den physischen 3 Tagen, wie du gerade schon gesagt hast, am besten nach vorne und nach hinten in digitale Kanäle rein. Das ist ja sozusagen nicht der heilige Gral, aber es ist zumindest etwas, was ein sehr spannendes Thema ist in der Messewelt. Vielleicht erstmal auch generell für die Messewelt, wie digital ist denn die Messewelt heute, sagen wir mal hier im deutschsprachigen Raum? Und was bedeutet das konkret für euch bei der Nürnberg-Messe?
Ich würde es mal so ein bisschen verknüpfen mit meiner eigenen Geschichte, die ich so im Laufe der letzten 10 Jahre dort miterlebt habe, beziehungsweise auch anhand der unterschiedlichen Positionen, die ich dadurch laufen habe. Es ist so, dass das Thema, also Digitalisierung, also jetzt natürlich als Begriff und als Veränderungselement jetzt erstmal grundsätzlich ja alle Branchen bis zum gewissen Grad beschäftigt hat, so beschäftigen wird und auch intensiv aktuell in Form von den nächsten Themen wie KI und so weiter in die Zukunft raus begleiten wird. Für uns ist es ja so, dass wir uns die Frage stellen müssen, wie gehen wir mit dem Geschäftsmodell um, was über 2000 Jahre alt ist im Kern. Ja, also Messen sind Marktplätze. Marktplätze haben vor vielen hundert Jahren, auch schon vor über 1000 Jahren schon stattgefunden und sich weiterentwickelt. Wie gehen wir im Rahmen der Anforderungen, die von Kundenseite an uns gestellt werden, wie gehen wir damit um? Und da ist die digitale Verlängerung, Felix, vielleicht sogar noch ein bisschen zu kurz gegriffen, weil auf der einen Seite ist das so ein Thema, das, also als ich vor 10 Jahren in diese Branche gekommen bin, war das auch schon Thema, ja. Und auch vor wahrscheinlich 15 Jahren war es schon ein Thema, als die ersten Apps kamen und gesprießt sind dann irgendwann. Also welche Apps brauchen denn Messen und wie müssen die eigentlich ausgestattet sein mit digitalen Kanälen, Native Applications oder call it as you name it. Was für uns, glaube ich, die entscheidende Frage ist, ist erstmal übergeordnet, sind Messen in Zukunft noch Messen? Da ist die Antwort, die, glaube ich, für die gesamte Branche gilt, ja und. Ja, also nicht nur eine digitale Versenkung, sondern sind sie auch Marken? Das ist die Frage, die wir uns stellen und die wir uns ganz intensiv stellen müssen. Und um eine Marke zu werden oder auch zu sein, das wisst ihr, glaube ich, selber mit all euren Erfahrungen, die ihr gemacht habt, ganz gut, braucht es ein bisschen mehr als 3 Tage und braucht es auch wahrscheinlich ein bisschen mehr als Excel-Listen oder einzelne Elemente oder einzelne Verschönerungen an irgendwelchen Journeys oder eine Application, die einem dabei hilft, einen Parkplatz zu finden, immer ganz überspitzt gesagt. Und deswegen ist es ein sehr, sehr ganzheitliches Thema, wo man natürlich auch viel über Gott und die Welt reden kann, sondern eher, glaube ich, die Herausforderung hat, konkret zu werden. Und vielleicht einfach nur mal zur Aufteilung, zur Differenzierung für unser Gespräch heute vielleicht auch. Man kann das natürlich einmal aus der Brille sehen, was sind eigentlich Messen für Produkte und was haben sie für weitere Produkte drumherum und was haben sie für weitere Services drumherum. Das heißt also, so ein Kernprodukt, was Quadratmeter basiert ist, ja, also leben dadurch, dass Quadratmeter verkauft werden, dann kommen Unternehmen, die stellen aus, ja, und im besten Fall sind die Erfahrungen, die sie machen, so gut, dass sie beim nächsten Mal wiederkommen und noch mehr Quadratmeter buchen, ist so der konkrete Weg der Verlängerung, wie verändert sich eine Messelandschaft oder auch eine ganz kategorische spezifische Messe auf der einen Seite. Und dann die andere Frage auf der anderen Seite ist, also wie verändert sich eigentlich das Ökosystem, ja, also der gesamten Art und Weise, wie Events stattfinden und was sind die eigentlichen Angebote, die diese Events zutage fördern und die Nutzenversprechen, die sie es schaffen zu geben und dann auch zu erfüllen. Und ich glaube, daran kann man das ganz gut mal festmachen, wo man irgendwie auf der einen Seite bei der Journey ansetzt und wo man auch ansetzt im Rahmen der Veränderung und Verbesserung und auch Weiterentwicklung von bestehenden und zum Teil, das ist ja auch Teil der Wahrheit, sehr erfolgreichen Formaten.
Jetzt gibt's ja schon Besucher-Apps, wie du sagst, finde meinen Parkplatz oder merk dir meinen Parkplatz, Plattform, E-Commerce. Was sind denn dann die Angebote, die zum einen Mehrwert bieten, aber vielleicht auch aus einer Messe eine Marke machen?
Zum einen ist es, würde ich sagen, ganz wichtig, nochmal so zu differenzieren, wenn wir uns mal Messen genau anschauen, zwischen typischen B2B-Fachmessen und Events, die dann doch viele Menschen kennen. Ja, das ist eigentlich so ganz interessant, immer so auch als Anekdote zu beschreiben. Das gilt für Nürnberg mit B2C oder Consumer-Veranstaltungen, genauso wie für Frankfurt, München oder andere große Messeplätze auch. Da gibt es überall Veranstaltungen, die kennt fast jeder. Ja, und viele Leute, die dann da hingehen oder dann auch Kolleginnen und Kollegen, die zu Bewerbungsgesprächen beispielsweise da sind, sagen, ja, ich kenne die Veranstaltung, ich war schon mal da und da und da. Und es ist dann immer ganz interessant zu sehen, dass das aber meistens gar nicht die Veranstaltungen sind, die den Großteil, also entweder des Umsatzes des Unternehmens ausmachen oder die für den Großteil der Aussteller stehen. Denn ganz oft ist es so, dass, und das gilt auch jetzt für uns, also auch für die Nürnberg-Messe, ist es so, dass wir einen Großteil unserer Veranstaltungen über typische B2B-Nischenmärkte abbilden. Ja, das heißt also, über Aussteller, die ein ganz konkretes Interesse daran haben, ganz bestimmte Besucher zu treffen und nicht ein plakativ gesprochen, ein deinen Besucher, deine Besucherin mit der Tüte über die Veranstaltung laufend und mit dem Versuch, Gutscheine abzugreifen, sondern vor allem um Fachfragen und ganz konkrete Bedürfnisse zu artikulieren auf der einen Seite oder um sich von bestimmten Themen inspirieren zu lassen, die in dieser Branche sehr, sehr wichtig oder gerade nach vorne schauend eine große Zeit einnehmen, beziehungsweise eine sehr, sehr große, also sehr, sehr viel Raum einnehmen. So, das ist, glaube ich, erstmal so ganz, ganz wichtig für diese Frage nach Marken und auch nach der Art und Weise der Veränderung. Ja, also wenn wir uns jetzt so im Marketingbereich befinden und über große Formate reden, die da bekannt sind, also entweder international South By oder auch in Deutschland OMR oder dergleichen, dann kann man damit sehr, sehr schnell Events verknüpfen. Jetzt ist das allerdings so, dass bei dem Großteil der Veranstaltungen es ja vor allem darum geht, dass es Arbeitsmessen sind. Und dort geht es auch um Repräsentationen, auch um neue Produkte. Aber es geht vor allem auch darum, sich die Frage zu stellen, in welcher Geschwindigkeit und wie verändern sich diese Formate eigentlich? Und was müssen die entsprechenden Verantwortlichen, in dem Fall dann auch die Messeveranstalter, zum Teil manchmal auch die Verbände oder verschiedene Medienhäuser anbieten, damit diese Formate interessant bleiben und welche Themen müssen sie spielen? Und letztendlich, wie bei allen Sachen, geht es um Content und wie dieser Content Teil eines physischen Erlebnisses wird. Und ich glaube, da setzen ganz, ganz viele der Konzepte an. Und da setzen dann natürlich auch die digitalen Themen an. Da setzen dann aber auch die Mechanismen zur Technologie und der Art und Weise an, wie wir uns mit einer anderen Form von Journey oder einer Erweiterung von Journey beschäftigen können und wollen.
Da können wir ja gleich, gehen wir sicherlich nochmal in die Tiefe, was solche Angebote auch angeht. Aber vielleicht kannst du nochmal, bevor wir das tun, einen kleinen Schwenk machen, auch im Vergleich zu, oder erstmal über die letzten Jahre, was du auch mitbekommen hast, wie sich Erwartungen auch verändert haben. Ja, einerseits von Ausstellern, andererseits aber auch von Besuchern, ob es jetzt B2B ist oder B2C. Die Verschmelzung von analog-digital, die Verlängerung ins Digitale. Hast du in den Jahren, in denen du schon im Business bist, kannst du sagen, was sich da wirklich auch verändert hat und was du vielleicht auch in Zukunft siehst, welche Anforderungen und Erwartungen sich da noch ergeben werden und wie sich das Ganze verändert hat und noch verändern wird?
Ja, ich würde das gerne mal ganz plakativ machen. Ja, also weil die Logik von diesen Marktplätzen kommt, die ist ja mal sehr, sehr schön nachzuvollziehen. Ja, also Unternehmen A kommt und bietet Ware an, ja, beziehungsweise bietet ein bestimmtes Gut an. Und Interessent B, ja, Einkäufer oder Besucher, kommt und interessiert sich für diese Ware. Dann gibt es vielleicht aber auch noch den Anbieter B und C und D und E, ja, die dieselbe Ware haben. Und so entstehen, ganz vereinfacht, ja, so entstehen dann Business Opportunities, die dann in unterschiedlicher Intensität wahrgenommen werden. Das ist der Kern. Und dieser Kern war bis zum gewissen Grad auch früher, dass darauf basierend dann Geschäftsabschlüsse getätigt worden sind, in großen Stückmengen. Ja, also wenn wir jetzt im B2B bleiben. So dieser Shift, der ist schon seit vielen Jahren im Gange. Ja, also dass Geschäftsabschlüsse selbst eigentlich nicht unbedingt auf den Veranstaltungen getroffen werden. Dass die Veranstaltungen selbst nicht unbedingt dazu da sind, um eine verhältnismäßig vereinfachte Buyer-Seller-Logik zu unterstreichen, ja, wo der Einkäufer den Käufer trifft. Und was wir ganz, ganz klar merken, ist eigentlich eine Anpassung des emotionalen Guts von Veranstaltungen. Ja, also physische Veranstaltungen haben ja oft den Vorteil, dass sie Emotionen spielen können, dass sie in der Lage sind, viele Menschen zusammenzubringen und dass damit Situationen kreiert werden, die den Menschen im Gedächtnis bleiben, ja, oder die sie wiedererleben möchten oder wo Vertrauen und auch Verbunde, vielleicht auch Freundschaften aufgebaut werden, die über das Business selbst sogar hinaus noch von Dauer sind. Und in dem Zusammenhang ist es aber so, dass wir merken, dass im Rahmen von Messeveranstaltungen, wie sie sich verändern, natürlich diese Fragen nach den KPIs, nach dem ROI, die Fragen nach, was habe ich denn eigentlich ganz genau messbar von dem, was ich hier ausstelle, von dem, was ich hier tue, viel, viel stärker zunehmen und nach unserem Dafürhalten auch noch viel, viel stärker zunehmen werden. Im Verhältnis zu dem Wachstum, was wir vor allem im letzten Jahrzehnt, also vor der Corona-Phase hatten, was die Quadratmeter anging, als wir den Peak wahrscheinlich der Internationalisierung erreicht hatten. Das heißt, in anderen Worten, also was uns ganz, ganz klar auffällt, ist die Frage nach dem ROI. Was bekomme ich dafür, dass ich in einen meiner großen Marketingkanäle, Messe und Veranstaltungen, viel Geld investiere, eigentlich ganz konkret an Leads, an Conversions und auch an messbaren Erfolgen zurück? Und da sieht man schon, dass die Logik der New Economy oder der Digital Economy natürlich mittlerweile auch auf den Messen und auf den Veranstaltungen, sei es B2B oder B2C, natürlich eine wichtige Rolle einnimmt.
Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen off-topic auch, weil ich mir da auch gerade denke, wenn ich dir so zuhöre, viele Fragen offen und über generell Digitalisierung und dann gerade zurückspule, 2-3 Jahre, Corona und auf einmal Metaverse und das ganze Thema, das war ja viel zu fett und viel zu groß, quasi vor 2-3 Jahren, wenn jetzt noch irgendwie so Fragezeichen da sind.
Daniel war so bullish aufs Metaverse, du glaubst es nicht.
Alles reinzupressen. Also ich stell's mir nur auch mental vor, so irgendwie gerade mal vielleicht über eine Digitalisierung von einem Scanner nachgedacht und dann irgendwie, okay, wir sollen alles ins Metaverse shiften. Weiß nicht, ob du dazu noch eine Anekdote oder so hast.
Ja, total. Also vielleicht, also das, ich meine, also die, also zweierlei Gründe. Das eine ist ja, eigentlich bevor, also zumindest meine Beobachtung im Verhältnis auch auf unsere Branche, bevor der große Run auf und um und mit KI kam, war ja eigentlich das Thema Metaverse, ja, VR, AR, stärker im Vordergrund gestanden. Und jetzt mal unabhängig der Corona-Situation, auf die wir vielleicht gleich nochmal eingehen können, weil die hat das Geschäft wahrscheinlich schon nachhaltig verändert. Das wird sich wahrscheinlich in 5-6 Jahren nochmal besser zeigen, ne? oder sagen lassen. Aber meine These wäre, es ist der Fall. Ist es ja so, dass das Verhältnis von physischen Präsenzveranstaltungen ins Verhältnis zum Metaverse leichter gesetzt wird als Themen wie Digital Products und Themen wie verändern wir eigentlich die Customer Journey mit digitalen Elementen. Ja, ganz interessant, eine typische Reaktion, übrigens auch nicht erst vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren, als VR, AR so groß war, sondern auch schon vor 10 oder 15 Jahren, war ja mal zu sagen, naja, wenn irgendwie eine Messe nicht stattfinden kann oder wenn man irgendwie versucht, das Geschäft zu erweitern, na, dann bildest du das halt digital ab. Ja, also dann baust du halt Messestände, baust du halt nebeneinander in irgendwelchen Masken, ja, baust dazu irgendwelche schönen Landingpages, die leiten dich dann dahin, dass du auf einen virtuellen Messestandort kommst und in dem Zusammenhang dort eine virtuelle Messe stattfindet. Wahrheit ist, ja, und das ist eigentlich ganz logisch im Nachhinein so, das hat gar nicht funktioniert und funktioniert, weiß nicht, ne, vielleicht in 10 Jahren schon, aber funktioniert deswegen nicht, weil die eigentlichen Nutzenversprechen von physischen Veranstaltungen, wie wir sie alle kennen, egal ob es im Fußballstadion ist oder ob es auf einer Veranstaltung ist oder ob es auf einem Festival ist, ja, ein anderes ist, ja, aber gleichzeitig die Elemente des Metaverse und vor allem auch manche der 3D-Elemente, die da mit reinspielen, haben natürlich so aus dieser kombinierten Verlängerungssituation und der Art und Weise, wie wirkt eine Marke eigentlich ganzjährig, sowohl jetzt auch in Zukunft natürlich eine Bewandtnis. Ja? Also wie werden Produkte denn dargestellt? Wie schaffen es eigentlich B2B-Anbieter, ja, also grundsätzlich die besten Produktpräsentationen zu haben, unabhängig der Messe selbst, ja, und gleichzeitig die bestmöglichen Showformate das ganze Jahr über anzubieten. Ja, jetzt mal unabhängig davon uns, wie wir als Gesellschafter denken, geht es ja auch darum, dass Kunden bzw. Hersteller oder bestimmte Producer ja natürlich auch sich die Frage stellen, okay, welches sind denn die verschiedenen Elemente und Möglichkeiten, wie ich meine neuesten Produkte, Investitionsgüterbereich, was anderes nochmal als jetzt Dienstleistungen, Services oder Konsumgüterbereich, wie ich die darstelle und wie ich die dann also sowohl auf Messen als aber auch auf anderen Touchpoints zur Verfügung stelle. Also von daher super spannendes Thema.
Ja, wahrscheinlich ist am Ende des Tages ist KI der Treiber von dem ganzen Content und wie digitale Welten erstellt werden, um dann überhaupt, dass es überhaupt möglich ist, dann in 5 Jahren darauf so vorbereitet zu sein, dass ich dann eigentlich in easy mein Metaverse bauen kann. Ja. Musst du nicht kommentieren.
Ein
Nicken reicht mir.
Ja.
Genau. Das Schöne ist ja auch, lassen wir mal das Metaverse wieder ein bisschen hinter uns. Das Schöne ist ja bei dir auch, du kommst ja frisch aus einer, frisch aus dem Honeymoon, frisch aus einer Launch-Phase raus. Und das Schöne ist ja, dass du da auch ja direkt in der ganzen Produktentwicklung auch dabei warst. Das heißt, das, wo natürlich, worauf alle warten, ist so ein bisschen auch zu hören von dir, wie geht ihr denn jetzt im Detail so auch an digitale Produktentwicklung ran? Ja, wie seid ihr da so aufgestellt? Welche Rolle spielen externe Partner wie wir, Methodiken etc., Dynamiken? Gib uns da doch ein bisschen einen Einblick.
Oh, ist eine ganze Menge an Fragen, Daniel. Ich versuche es mal so strukturiert wie möglich drauf einzugehen und dann können wir das ja mal runterbrechen. Also vielleicht Folgendes, vielleicht vorweg nochmal, was glaube ich wichtig ist. Der Wert von Technologie ist für uns unbestritten. Die Art und Weise ist nur, ob und wie verstehen wir Technologie und wie nutzen wir sie dafür in Zukunft, damit ein Business zu erzeugen, was zukunftssicher ist. Ja? Das ist so eine Gretchenfrage, die wir da haben. Denn auf der einen Seite ist das Kernprodukt ein physisches und auf der anderen Seite wollen und müssen wir sicherstellen, dass wir also digitale Komponenten haben, die uns dabei helfen, das auch in Zukunft zu tun. Und dafür ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man so ein paar Hausaufgaben macht, die zu Beginn total wehtun. Wir haben tatsächlich angefangen, bevor ich zu dem Launch komme, den du eben angesprochen hast und auf den wir dann hauptsächlich eingehen werden, heute noch wahrscheinlich. Wir haben angefangen damit überhaupt erstmal uns auseinanderzusetzen, wie können wir denn überhaupt ein wachstumsfähiges Plattformgebilde aufbauen anhand einer technologischen Composable-Struktur in einer Mach-Umgebung, die uns in die Lage versetzt, überhaupt zu skalieren und überhaupt den Produktanforderungen und Entwicklungen der Zukunft gerecht zu werden. Ja, und ohne jetzt irgendwie in die Diskussion uns referieren zu Headless zu kommen und wie wir Frontends bauen und wie wir es selber am besten können, UX und UI richtig einsetzen und so weiter und so fort, war für uns die Grundlage erstmal zu sagen, was haben wir, und das ist eine typische Mittelstandsfrage, was haben wir denn für Systeme, wie sieht denn unsere Architecture aus, ist die monolithisch geprägt, ist die jetzt schon composable fähig, wie sehen unsere Kernprozesse aus und sind die überhaupt dokumentiert? Und dort, Teil der Wahrheit ist auch, wie wahrscheinlich, also These bei 90% von Unternehmen in unserer Größe, 1000, 1500 Mitarbeitende, ist es so, dass man da natürlich erstmal ein paar Sachen vorbereiten muss, wenn man ernsthaft darüber sprechen möchte, skalierte Commerce-Logiken zu integrieren. Das heißt, wir haben uns erstmal mit CMS versucht. Ja? Wir haben erstmal gesagt, okay, wie können wir ein headless CMS bauen? Wie können wir klarstellen, dass wir den Großteil unserer Dienste alle cloud-basiert hosten? Ja? Und das überhaupt erstmal als, und das ist so einer meiner ersten wichtigen Findings gewesen, also als Non-Tech-Company überhaupt umsetzen zu können, ist eine total hohe Herausforderung. Weil, also du musst dir überhaupt erstmal erklären, also entweder Gesellschaftern oder Kolleginnen, Kollegen oder anderen Leuten im Management, ja, warum du das überhaupt tun musst. Und warum das überhaupt wichtig ist, das zu haben, damit du überhaupt die ganzen fancy Sachen, die ja jeder haben möchte, überhaupt machen kannst. Ja, denn kannst du schick rum erzählen, was man alles machen kann mit tollen Frontends und so weiter. Aber wenn du die Voraussetzungen dafür nicht hast, das erstens skalieren zu können und gleichzeitig auch nicht die Expertise hast, wie du überhaupt sowas aufbaust, dann hast du ein Thema so, ne? Dann bleibt das so ein schönes potemkinisches Dorf, das sieht von außen schick aus, aber hast eigentlich nichts da drinnen liegen. Und deswegen, da würde ich den ersten Ansatz machen, Daniel, in Bezug auf die Frage, was ist denn dafür total wichtig? Und mir ist gerade wichtig, dass ich dafür jetzt keine Plattitüden bemühe, ne? Also dass das Mindset da sein muss und dass man Überzeugungsarbeit leisten muss und so weiter und so fort. Sondern, also ich glaube, was wichtig ist, einen Plan bauen, was wir überhaupt machen, den realistisch abschätzen, was kann man überhaupt zu welchem Zeitpunkt machen und wie viel Zeit braucht es dafür. Klarstellen, dass man Geld dafür braucht. Ja? Jede Investition in Technologie kostet und kostet nicht nur also transformational costs, sondern kostet erstmal bares Geld, überhaupt Systeme einzukaufen und vorher zu entscheiden, welche das sein sollen und diese zu implementieren und dann zu skalieren. Das heißt, wir können wahrscheinlich immer darüber reden, wie schnelllebig die Welt ist, wie schnell die Themen sich verändern, wie sehr KI alles verändern wird und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich, um erstmal ein Setup zu bauen, das braucht erstmal zwei, drei Jahre, um klarzukommen, wie du Datenstrukturen erfasst, wie du eine IT-Architektur dir als Grundlage baust, wie du ein North Star Metric oder eine Vision dir baust, dass du sagen kannst, hey, da will ich mal sein, so sollen meine Umsätze mal aussehen und daher sollen die kommen. Und hier formuliere ich jetzt erstmal einen Grund oder überhaupt erstmal eine Grundlage, eine konzeptionelle Grundlage, wie wir da hinkommen und was es dafür braucht. Also das vielleicht mal so als Basics, ne? So irgendwie, ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen. Das ist richtig viel Arbeit, weil gleichzeitig, wenn man das dann mal so ein bisschen alles beisammen hat, kann man ja trotzdem erstmal nur klein anfangen. Ja? Also das gilt, glaube ich, für uns wie auch wie für viele andere Unternehmen. Du findest ja in so laufenden Geschäftsprozessen. Und wenn du jetzt nicht gerade mit dem Rücken zur Wand stehst, musst du ja auch gute Gründe haben, in diese Geschäftsprozesse einzugreifen und denen wiederum dann den Spiegel vorzusetzen und den Prozessen zu sagen, ja, aber eigentlich müssen wir was anders machen. Und eigentlich ist es so, dass wenn wir sie zukunftsfähig aufstellen wollen, dass wir da kategorisch ran müssen. Und dann kommen in dem Zusammenhang natürlich ziemlich schnell die Art und Weise der Arbeitsweisen zum Tragen. Ja, also du hast das eben angesprochen, auch da sehr, sehr schnell oder sehr, sehr hohes Plattitüden-Risiko, ne? Alles ist jetzt agile, wir sind Scrum, ist eher so die Frage, wie schaffst du es, innerhalb von operierenden Unternehmen Inseln, die aber nicht autark sind, sondern schon integrativ gedacht sind, zu schaffen, die es schaffen, durch die Arbeit selbst eine integrative Sogkraft zu entwickeln für diejenigen, die dann auch danach arbeiten sollen, müssen, können oder wollen. Ja, und wie schaffst du es damit, Multiplikatoreneffekte herzustellen, die sagen, hey, pass mal auf, wir setzen unseren ersten Shop jetzt um. Dieser erste Shop ist gleichzeitig noch nicht die Variante, die dann bei 100% steht, ist aber schon mal besser oder zumindest mindestens dort, wo wir jetzt in der alten Welt sind und wird dafür sorgen, dass wir also entweder unsere Sales bis zum gewissen Grad boosten können oder wird dafür sorgen, dass unsere Prozesse, die wir heute sehr, sehr stark manuell machen, zumindest um 10% reduzieren und dadurch automatisiert hinbekommen. Und da, glaube ich, liegen so ganz, ganz viele Feinheiten, wahrscheinlich auch für jedes Unternehmen dann nochmal so ein bisschen, ne, mit individuellen Konnotationen gebündelt. Aber ich glaube, so zwei, drei Grundlagen gibt es überall, die man berücksichtigen muss. Die erste habe ich eben so genannt, also Beschäftigung mit Technologie und wie das aussehen kann. Die zweite ist, man braucht schon einen Plan, wo man sein möchte. Und muss verstehen, dass dieser Plan, wo man sein möchte, nicht automatisch dadurch schon sagt, wie das genau passiert. Das ist nämlich dann das Dritte. Bei dem Wie sollte man neben dem Ressourcen- und monetären Einsatz also auch dafür bereit sein, eventuell das eine oder andere zur Not auch schnell wieder abzuschneiden und wieder nicht mehr zu tun, wenn man merkt, es klappt nicht oder wenn man merkt, die Zeit ist noch nicht reif. Was übrigens recht oft vorkommt, ne? Also manchmal ist die Zeit einfach noch nicht reif, in dem Moment es zu tun. Heißt aber nicht, dass sie nicht ein Jahr später reif ist.
Ja, ja. Oft ist ja auch so, wir haben jetzt schon, kennen ja viele Unternehmen und da Einblicke bekommen, das werden ja dann auch irgendwie Programme erstellt, Taskforces gebildet zu diesem Thema, Leute werden ermutigt, Teil von der ganzen Reise zu sein, on board zu sein. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was scheren, was ihr da ins Leben gerufen habt, damit das Ganze irgendwie auch Momentum bekommt und dann nicht irgendwie versandet wieder, ja?
Ja, total wichtiger Punkt, glaube ich. Ich denke vor allem aus der Frage heraus, die man sich stellen muss, und auch da denke nicht, dass es da den einen Weg gibt, wie man das machen könnte, aber nur mal drei Beispiele zu nennen. Ja, also es gibt ja Unternehmen, die gründen dann aus, ja, gründen eigene GmbHs oder bieten es oder bauen es über Acceleratoren, die sie entweder selber gründen, wenn sie groß genug sind, oder im Zusammenschluss mit anderen. Dann gibt es ja die Möglichkeit, als zweites zu sagen, naja, also du baust so einen Hub intern auf, der aber Teil des Gesamtfunktionierens der Unternehmung ist. Oder du sagst halt, ich mache das sehr, sehr radikal und baue alternative Abteilungen oder dergleichen auf. Geht aber letztendlich ja auch nur in bestimmten Größenverhältnissen, beziehungsweise wenn du eine bestimmte Geschäftssituation hast. Für uns war es nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben und so wie wir das Geschäft einschätzen und auch die Strukturen einschätzen, Klammer auf, man muss das immer berücksichtigen, die großen Messegesellschaften in Deutschland sind in staatlicher Hand, wir auch, Klammer zu, muss immer berücksichtigen, dass die Art und Weise, wie man umbaut, also natürlich dem Tempo der Unternehmung entsprechend sein muss und dass, wenn sie nachhaltig sein soll, ja dazu führen muss, dass auch nachhaltig beziehungsweise langfristig auch Prozesse beziehungsweise Arbeitsweise angepasst werden. Und die Erfahrungen so aus dieser ersten Kategorie, ja, also das auszulagern, waren uns deswegen etwas ferner, weil wir gesagt haben, na, wir werden es wahrscheinlich dann nicht schaffen, das in das Kerngeschäft zu integrieren, wo wir doch eigentlich über das Kerngeschäft sprechen, ja, wenn wir über zentrale Website-Elemente sprechen, wenn wir über Commerce-Journeys sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie eigentlich die gesamte Buying- und Customer-Journey der Zukunft aussieht. Das heißt, wir haben recht klar und eindeutig gesagt, wir müssen das über einen integrativen Weg aufbauen. Der braucht, auch das ist nichts Neues, unbedingte Management Awareness. Das ist, wenn man sich jetzt die Punkte von eben nochmal hervorholt, aber auch gegeben, wenn man sagt, man braucht viel Geld und man braucht Investitionen. Wenn man das miteinander kombiniert, hat man das automatisch, dass man die berücksichtigt. Und es braucht im Rahmen des Plans und der Vision natürlich schon so einen Weg nach vorne, der aufzeigt, also so sieht es in 3 Jahren aus, so kann das in 5 Jahren aussehen. Das ist das, was wir jetzt als erstes machen. Und dieser Übergang selbst ist bis zum gewissen Grad, also zumindest in unserem Fall ist es so, einer, der peu à peu vonstatten geht und jetzt nicht eine radikale Veränderung der Gesamtlogik der Unternehmung nach sich zieht. Nach unserem Verständnis ist das auch gut so, denn wenn man das tut oder tun muss, steht man meistens schon in einer Situation, wo schon ganz andere Kräfte wirken, die dazu führen, dass man so schnell agieren muss. Das heißt, vielleicht zusammengefasst auf die Frage, wir würden sagen, dass der Weg der integrativen Maßnahmen ist der steinigste, auch der intensivste. Aber wenn er funktioniert, und das ist ein Marathon, wenn er funktioniert, natürlich auch der nachhaltigste.
Irgendwann war dann die Mehrheit auf eurer Seite, das Momentum war da, ihr wart dann soweit, die Teams oder irgendwie zu sagen, okay, passt, wir haben jetzt irgendwie interne Leute, wir haben Verantwortlichkeiten geklärt, wir brauchen Designer, wir haben irgendwie Designer, wir brauchen Developer, wir kriegen irgendwie Developer her und startet in die Produktentwicklung, weil dann startet die nächste Phase, wenn es ja wirklich dann darum geht, okay, wie bauen wir denn jetzt wirklich diese Produkte und sind wir da gut aufgestellt und wissen wir überhaupt, wie wir diese Produkte bauen sollen? Und da geht es ja auch dann relativ schnell um diese Frage, welches Produkt bauen wir und vor allem in Bezug auf dieses Produkt die ganzen Bedürfnisse der internen Stakeholder, der Partner, der Kunden etc. Zeig doch mal oder erzähl uns ein bisschen, wie ihr diese ganzen Bedürfnisse erforscht, hervorholt, dokumentiert, wie er da rangeht.
Also wir legen das ja jetzt im Grunde so einen Schritt tiefer, ne? Also wenn wir jetzt gerade kommen, eigentlich von der Vision, vielleicht mal so ein bisschen gespiegelt. Wir haben gesagt, wir möchten sicherstellen, dass wir mit der Einführung einer Commerce-Plattform basierend auf einer Mach-Architektur skalierbare Effekte erzielen, die für all unsere, insgesamt sind es 26 Shops, ja, für 26 Veranstaltungen, bei denen wir das umsetzen, ja, in der Lage sind, 10% mehr Umsatz zu generieren. Ja. Also das mal so ein bisschen als, ja, so ein bisschen Butter bei die Fische. Und in dem Zusammenhang stellt sich ja dann die Frage, wenn man das aufbaut, wie schaffen wir es jetzt nicht automatisch zu diesen 10% zu kommen, sondern wie schaffen wir es erstmal überhaupt, das System up and running zu haben, damit wir überhaupt darüber reden können, die Metrics zu definieren, zu klären, auf was gucken wir, wo sind eigentlich die Hebel, um das zu tun und mit welchen Daten arbeiten wir da. Und dann kommt so ein bisschen das zum Tragen, was wir eben auch schon mal kurz angesprochen haben. Wie machst du das eigentlich als Nicht-Tech-Company? Ja, also es ist ja nicht so, dass wir dann zurückgreifen auf einen Pool von 25 internen Entwicklern, die umgeschiftet werden, um jetzt das Metaverse zu bauen, sondern wie machen wir das bei diesem Rückgriff? Also woher kriegen wir unsere Kapazitäten? Ja, und wie definieren wir eigentlich, was wir genau brauchen? Und dazu vielleicht erstmal zweierlei Punkte. Eins, da helfen genau diese Erfahrungen der vor 5 Jahren und vor 6 Jahren überhaupt erstmal IT-Projekte zu managen. Auch das wird ja manchmal verkannt, ne? Also bevor man überhaupt darüber reden kann, solche Dinge ja selbst zu machen, muss man erstmal wissen, wie ein Product Owner funktioniert, was unser eigener IT-Projektmanager, die wir dann intern haben, wie die ausgebildet sein müssen und welche Fertigkeiten und Expertise die haben müssen. So, wenn wir das haben, kommen wir in die Frage, die jetzt schon stärker auch in den Rahmen der Beantwortung deiner Frage ist, Welche Expertise brauchen wir von außen, die uns dabei hilft, das überhaupt technologisch umsetzen zu können? Ja, und da haben wir sowohl auf der Development-Seite als auch auf der Ops-Seite natürlich dann eine ganze Menge Anforderungen. Ja, also wie baust du überhaupt die Grundlagen? Das ist die technologische Frage, haben wir eben schon mal andiskutiert. Und wie kriegst du es jetzt eigentlich hin, daraus dann ein System, State of the Art, so zu bauen, was dann auch wirklich die Effekte generieren kann? Was brauchst du dafür? Full-Stack-Developer, Frontend-Developer, brauchst UXer, UIler, du brauchst ein, zwei Scrum-Master, du brauchst Leute, die in der Lage sind, das ganze Ding wieder zusammenzuführen. Und dann, und das ist, glaube ich, eine immer der größten Herausforderungen, das auch in die Organisation hineinzutragen. Denn auch da bleibt dasselbe Thema. Ja, also du kannst dann eigentlich schön Teams bauen mit Hilfe von außen. Ja, also mit Partnern oder auch externen Entwicklern, die dir dabei helfen, das Setup zu machen. Wenn du es aber nicht als Selbstverständnis und Teilelement deiner Organisation definiert kriegst, dann hast du sofort das Risiko, dass das irgendwo am Rand bleibt und dann von den bestehenden Prozessen aufgefressen wird, in dem Moment, wo du es integrieren möchtest, beziehungsweise wo du dann in die Rollout-Phase kommst. Und deswegen war es ganz, ganz wichtig, dass wir ein Setup wählen, wo wir sagen, wir haben Hilfe von außen, also sowohl auf der Beratungsseite, als aber auch auf der Entwicklungsseite, als aber auch auf der Designseite. Und wir integrieren aber auch interne Kolleginnen und Kollegen mit in diese Journey. Ja, das heißt also, wir haben ganz, ganz viel in Kommunikation investiert. Also wir haben beispielsweise eine eigene Go-to-Market-Managerin erstmal komplett darauf sich konzentrieren lassen, nach intern zu kommunizieren. Was tun wir überhaupt? Warum tun wir das? Und wie hilft es dem Unternehmen in der Zukunft? Um darauf dann zu sagen, naja, wir laden euch alle ein, daran zu partizipieren. Das heißt also, wir haben verschiedene Bootcamps gemacht. Wir haben eine sogenannte Betacom-Testing-Site gebaut. Ja, das heißt, also jeder ist zu jeder Zeit in der Lage gewesen, in der ganzen Phase der Entwicklung auf diese Seite zu gehen und sich auf der Stage anzuschauen, wie aktuell die Plattform aussieht, wie sie sich entwickelt, welche Produkte da drauf sind und wie sie diese Produkte weiterentwickeln, um zumindest die größtmögliche Transparenz herzustellen, was da passiert und warum das passiert. Und ich glaube, das sind so ganz, ganz wichtige, Mechanismen und Merkmale für Akzeptanz. Weil wenn du das nicht machst, dann ist es natürlich so, dass so zusammengesetzte Gruppen aus Leuten, die dahinter stehen und gleichzeitig auch extern, also natürlich Momentum erzeugen können für sich. Ja, also neues Thema, das ist cool, das aufzubauen, das macht mega Spaß, da irgendwie aus der Konzeption in die Umsetzung zu kommen und so weiter und so fort. Wenn du allerdings dann erst ein halbes Jahr später wiederum mit denjenigen sprichst, die das auch betriffst, ja, und dann sagst, aber in zwei Wochen ist es soweit, dass wir rausgehen, das ist ein Thema halt, ne? Und da sind wir ganz froh gewesen, dass wir die eine oder andere Erfahrung aus der Vergangenheit hatten, also auch einen oder anderen Fehler in der Vergangenheit gemacht haben, zu wissen, okay, wir müssen schauen, dass wir so eng wie möglich alle Stakeholder integrieren. Und auch selbst das führt dazu, also jetzt sind wir gerade mit dem ersten Launch durch, Skalierung kommt jetzt im Laufe des nächsten Jahres. Bedeutet aber trotzdem, dass du post-Launch natürlich jetzt auf ganz, ganz viele Themen kommst, bei denen du merkst, na, stimmt. Das war im alten Prozess anders. Jetzt stellt sich die Frage, wie ist es im neuen? Ja, stellst dir die Frage, jetzt kommen natürlich auch auf Kundenseite erste Beschwerden rein, ne? So nach dem Motto, ich habe das doch vorher so gemacht. Was heißt denn, warum ist das jetzt nicht mehr so? Da ist natürlich auch die Frage der Standfestigkeit, zu sagen, naja, nee, aber trotzdem, also am Ende des Tages werden es weniger Beschwerden sein, am Ende des Tages werden es weniger manuelle Prozesse sein, werden weniger Fehler haben. Aber jetzt zu Beginn ist es natürlich so, dass du eine Phase hast, in der du das eine oder andere aushalten musst. Ich glaube, das geht auch gar nicht anders.
Ja, definitiv. Bevor wir da jetzt gleich auf die Plattform auch nochmal drauf eingehen, nochmal auf diesen Punkt, den du auch genannt hast, von den Erfahrungen, die man eigentlich gemacht hat bis dato, ja. Und da ist ja auch wichtig, wo ist man ja da irgendwie auf die Schnauze gefallen, was hat nicht funktioniert, weil man dann ja sich wieder umstrukturiert, wieder das nächste Projekt wieder ein bisschen besser angeht und das nächste noch ein bisschen besser. Hast du da so ein paar Beispiele, wo du sagst, das waren so, dass die du mit uns teilen kannst, das waren eigentlich so gute Produkte oder Plattformen, die da hervorgebracht worden sind? Gerne auch das Beispiel, das vielleicht gegen die Wand gefahren ist und vielleicht auch warum. Genau. Mhm.
Also ich würde mal so zwei oder drei Sachen oder drei Beispiele nennen, um das plakativ darzustellen. Also eins, was glaube ich wichtig ist, im Rahmen der Auseinandersetzung mit Launches und auch dann dem Betrieb ist das Thema Geschwindigkeit. Also vor allem, also sich darüber bewusst zu werden, was ist die potenziell richtige Geschwindigkeit. Ich mach's mal fest am Beispiel jetzt unserer Websites. Ja, also wir haben also auch 20 plus über 30 Websites, alleine schon in der GmbH, die wir bespielen, beziehungsweise die wir also auf der technologischen Seite verantworten und auch den Traffic bis zum gewissen Grad verantworten. Und wir haben, als wir da den Relaunch-Plan gemacht haben, haben wir uns sehr, sehr stark angelehnt an die Zyklen der jeweiligen Veranstaltungen. So, jetzt muss man natürlich wissen, so ein gesamter Messezyklus, der ist über 2 Jahre. Ja, also weil manche Veranstaltungen finden nur einmal im Jahr statt, manche zweimal im Jahr, andere 18 Monate, da setzt man eine Veranstaltung wieder aus, ja, und dann versuchst du das natürlich irgendwie so anzupassen, dass das irgendwie so passt, die den wenigstmöglichen Reibungseffekte hat, dass die Seite natürlich in dem Moment, wo du den größten Traffic hast, dann natürlich auch on ist und den besten Content hat und so weiter und so fort. Dadurch zieht sich aber so ein Rollout natürlich auch über 2+ Jahre. Während du zu Beginn, das ist ja bei allen neuen Projekten so, also natürlich erstmal so eine Abwehrhaltung hast, ne? Also sagen wir, warte mal, warum ich als erstes oder kann ich wer anders als erstes oder könnt ihr nicht als erstes machen und so weiter und so fort. Dann machst du das dann irgendwann, hast diesen Plan, der steht dann über 2 Jahre und die ganze Zeit ist aber Knock-Knock. Können wir nicht früher machen, wir würden aber auch jetzt schon, ich möchte da jetzt gerne schon und wir können das doch alles vorziehen eigentlich, oder? So, und für uns ist daraus klar geworden, naja, also Launch-Zeiträume so zu bauen, dass sie so 2 Jahre sind viel zu lang. Launch-Zeitraum zu bauen, der nur 6 Wochen dauert, ist viel zu kurz, weil du es überhaupt nicht adaptiert bekommst, beziehungsweise viel zu stark auf dich einprasselt, was alles nicht geht, was alles falsch ist, wo du aufpassen musst und so weiter und so fort. Also das war so ein Beispiel für das Thema Geschwindigkeit und Zeit. Auch am eigenen Leib erfahren, Pros und Cons, die man da berücksichtigen muss. Ein anderes Beispiel ist die Erwartungshaltung neuer Features. Super gut. Weil es immer wieder passiert ist und auch immer wieder passieren wird, glaube ich. Ja. Also immer dann, wenn man ja mit was Neuem um die Ecke kommt, ist ja die Erwartungshaltung oft recht hoch und vor allem dann im Rahmen von eines Launches geht man immer von dem bestmöglichen Design aus, ja, ich sag mal so auf Rezipientenseite, und dass all das, was vorher nicht geklappt hat, jetzt funktioniert und es auch noch mehr Features gibt. So, also es wird so ganz gerne dann mal irgendwie so negiert, dass eigentlich selber zum aktuellen Zeitpunkt total viele Sachen nicht klappen, aber an die hat man sich gewöhnt. Ja, also da ist es dann selbstverständlich, ja, das war schon immer manuell oder ja, da musste man schon immer in Excel ziehen, ja, oder das war schon immer so, dass wir jetzt dann müssen wir nochmal nachtelefonieren. So, jetzt möchtest du das natürlich ausmerzen mit dem, was du neu machst, aber nicht als allererstes, weil als allererstes willst du erstmal die Basics klar haben. Haben wir an unterschiedlichsten Situationen zum aktuellen Zeitpunkt, als aber auch in der Vergangenheit gehabt, dass man so sagt, naja, aber was ist denn jetzt, also es kommt dann die Rückfrage, was ist denn jetzt noch hiermit und wird nicht das auch noch gemacht? Ja, schon, jedoch nicht jetzt, ja. Ist aber erstmal eine Diskussion. Also das würde ich immer so im Rahmen auch dieser Kommunikationselemente mitgeben oder, also nehme ich als Learning für mich und für uns für die Zukunft immer wieder mit, ist so, je klarer das kommuniziert ist, beugt es niemals davon vor, dass genau diese Sachen kommen, weil die werden, also nach meinem Verständnis, immer kommen, aber du kannst zumindest immer einen Rückgriff machen auf, pass mal auf, so ist der Plan, das kommt jetzt, das ist dann geplant und das sind Sachen, die werden anhand des Backlogs oder anhand auch der Priorisierung, so wie sie stattfinden werden, als nächste Features oder intensive Merkmale kommen. Das wäre so ein zweites Beispiel. Und dann vielleicht noch ein drittes, stärker aus dem Product-Bereich, was mir ganz klar vor Augen geführt wurde, so im Laufe der Zeit, ist, wie sehr ist eine Organisation dazu in der Lage, testingfähig zu sein? Ja, also das ist also wunderschöne Geschichten und Anekdoten, zu sagen, naja, man würde immer davon ausgehen, also ich meine, die meisten Menschen proklamieren das ja auch für sich, ne? Also ich bin schon offen für Neues. Ich bin auch schon offen für was Neues auszuprobieren. Das ist ja schon okay. Und ich sehe auch ein, dass ich da vielleicht was verändern muss oder dass da, ne, also so irgendwie. Aber muss ja auch noch nur genau wissen, wie. Und je nachdem, wie das dann auch funktioniert oder auch nicht funktioniert, kann es auch gut sein, dass ich schnell wieder einen Rückzieher mache. So. Und man merkt halt sehr, sehr stark, wenn man also nicht in der Testing-Umgebung unterwegs ist, beziehungsweise kein kulturelles Testing-Verständnis hat, dass das total schwerfällt, weil, und das ist ja eine Debatte, die führen wir bisweilen ja sogar gesellschaftlich, weil man sehr, sehr schnell in diesen 100%-Lösungen denkt und es sehr, sehr schwerfällt, schnell Themen zu iterieren, nachdem sie einmal im kleineren Format oder im Testing-Format ausprobiert worden sind, um dann zu entscheiden, warte mal, mache ich denn jetzt weiter? Iteriere ich anders oder schmeiße ich das sofort wieder zur Seite, weil ich merke, da wird gar nichts. Und wenn man das nicht, als DNA in sich hat, ja, oder zumindest wenn das nicht so Teil des Selbstverständnisses wird, dann ist es schwer, schnell zu werden, ne, oder progressiv zu werden. Und zumindest in der Produktentwicklung, das ist dementsprechend jetzt so das dritte Beispiel, stärker aus der Produktentwicklung, ist es so, dass wir ganz klar merken, vor allem bei verhältnismäßig einfachen Produkten, die einfach in die Shops nur gestellt werden müssten, in Anführungsstrichen, wir es trotzdem schaffen werden müssen, in Zukunft schnell zu sein, um herauszufinden, ob die dann tatsächlich entsprechend der definierten Marge und des ROIs, den wir uns davon versprechen, auch so schnell skaliert werden können, dass sie innerhalb von einem gewissen Zeitraum nicht nur vertestet sind, sondern auch Teil des Portfolios werden können.
Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Definitiv würde ich das auch unterstreichen, weil wir das so auch natürlich schon von vielen anderen Unternehmen ähnlich auch mitbekommen haben. Und gerade bei dieser Testing-Geschichte kommt ja bei euch die Besonderheit dazu. Du hast halt, wie du sagst, Messe sind halt nicht jeden Tag. Du kannst nicht permanent auch dann wirklich so diesen Best Case so an sich testen, wo alles zusammenkommt, den ganzen Stresstest, sondern hast immer wieder diese Zeiträume, wo du dann sagst, okay, hier in dem Jahr ist es soweit, da werden wir dann mal sehen, wie es richtig läuft, so bei denen und mit denen und den Leuten. Das kommt ja noch erschwerend dazu bei euch. Dementsprechend, aber
da
wahrscheinlich
ich ganz
eine
kurz
ganz gute
noch,
Brücke jetzt. Ja?
Da will ich ganz kurz noch rein, weil das ist genau das, ne? Also das ist so, das ist genau das, wo wir intensiv versucht haben, Erfahrungen zu machen, beziehungsweise auch gelernt haben. Und das ist eigentlich recht trivial, wie das ja oft ist, so bei Themen, mit denen man sich dann länger beschäftigt, wo man auf einmal so denkt, na, warte mal, wieso sind wir eigentlich nicht vorher auf die Idee gekommen? Wir haben immer gedacht, vielleicht einfach nur so zum Kontext, wenn ich versuche, das zu erklären, wie wir funktionieren oder wie Messegesellschaften funktionieren, dann kann man das immer so ein bisschen vergleichen hier so mit Beiersdorfer oder Procter & Gamble, ne, die dann verschiedene Marken haben, die an sich aber autark sind, ne, also ein Shampoo und eine Creme und eine Zahnpasta, so halt. Ja, und so ähnlich kann man das bei uns aussehen. Das sind verschiedene eigenständige Marken, ja, die zum Teil natürlich auch ganz, ganz eigenständige oder unterschiedliche Branchen bedienen, dementsprechend natürlich auch Individualitäten da drin haben. Nur das, was wir natürlich im Laufe der Zeit und deswegen dieser Punkt jetzt nochmal dann gemerkt haben, ist, na, es gibt ja aber natürlich trotzdem digitale Produkte, also die sind jetzt mal unabhängig davon, ob sie in dem Markt besser funktionieren oder schlechter funktionieren, natürlich in den verschiedenen Märkten nacheinander zu testen. So, dann kommt man ziemlich schnell nämlich auf die Logik, wenn wir bis zu 100 Veranstaltungen bei uns im Jahr haben, dass man natürlich nicht immer ein Jahr lang warten muss, sondern ein Thema testen kann, dann geht man in die Iteration und 4 Wochen später macht man es wieder, nur halt bei der nächsten Veranstaltung. Ja, und 4 Wochen später wieder bei der nächsten. Da fallen natürlich so ein paar Sachen raus, die sehr spezifisch sind, aber unser Anspruch ist es halt, Standardprodukte zu bauen, die dann grundsätzlich, und dadurch sind sie auch nur skalierbar, dann natürlich bei allen Marken eingesetzt werden können. Und das ist dafür total spannend und deswegen danke für den Einwurf da, was das angeht. Das ist einer unserer Core-Findings, wie wir aktuell zumindest in diesem Bereich Innovation aufbauen.
Ja. Und genau dann, wenn du eben diese ganze Testing-Umgebung hast, dann geht es ja da und Dinge dann vielleicht nicht so gut laufen, dann ist ja der heilige Gral und wo ich finde, wo es vielen Unternehmen dann schwerfällt, ist so irgendwie zu verstehen, hey, ich muss einfach viel mehr in meine Kommunikation mit den Usern und den Beteiligten einfach treten, damit die verzeihen mir dann schon auch Punkte, ja. Also ich, auch nur die ganze Gaming-Industrie funktioniert nur so. Du hast die größten Studios, die trotzdem verbuggte Games auf den Markt bringen, aber es ist quasi in der DNA der Leute, die das testen, dass das so ist. Aber wenn die mitkriegen, okay, im nächsten Patch, in der nächsten Iteration ist das gesehen worden, gehört worden, wurde jetzt verbessert, dann verzeihen die auch viel und dann ist das eine Reise zusammen und dann, das schweißt ja auch zusammen. Und genau das muss man halt auch lernen, wenn wir über digitale Produkte sprechen, dass wir auch so denken müssen. Ja, das ist ganz normal und alle sind an Bord und alle können mitwirken und man muss halt viel in Kommunikation. Und genau das ist ja auch das Beispiel mit den Features, die du genannt hast. Feature-Requests, die reinkommen, ja, wie deal ich mit denen, tun sich auch viele schwer, Nein zu sagen, oder wie kriege ich denn irgendwie die Stakeholders so weit, dass die meine Roadmap verstehen, was kann ich denn da machen, da gibt es auch viele Lösungen, und das ist halt dann das A und O, die ganze Kommunikation, ja. Vorab das Briefing, was heißt Digitalisierung, wo wollen wir hin, und dann die Leute da mitnehmen auf der Reise. Jetzt, genau, haben wir gerade drüber gesprochen, eben auch, gibt immer verschiedene Messen, die kommen immer in verschiedenen Zyklen. Ihr habt ja auch, und jetzt sprechen wir endlich über die E-Commerce-Plattform, über die wir schon die ganze Zeit tangieren. Genau, was bedeutet am Endeffekt E-Commerce für euch strategisch? Und da wirst du sicherlich ja auch jetzt über das Thema Brand und generell Markenwahrnehmung übers Jahr hinweg sprechen. Genau. Was heißt das für euch als Messe?
Ja, ich glaube, wir müssen einmal so die Logik verstehen, dass die Grundlage, wie über viele Jahre und Jahrzehnte das Geschäftsmodell funktioniert hat, eine nicht salesgetriebene Grundlage war. Ja, also es gibt natürlich in allen Gesellschaften und auch überall gibt es natürlich Sales-Abteilungen und es gibt auch verschiedene, also vor allem dann bei den größeren, also den sehr großen Equity-driven angloamerikanischen Anbietern gibt es natürlich eine sehr, 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 sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Sales. Aber eigentlich ist der Part Organisation und wie baust du eigentlich die bestmöglichen und sichersten Erlebnisse bei Großveranstaltungen, also so der Superior Part immer gewesen. Ja, und ein Großteil der Geschäftsmodelle hat auch sehr, 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 sehr gut von selbst und wie alles in Anführungsstrichen immer funktioniert, ja, ohne dass du jetzt wirklich einen aggressiven Sales-Ansatz fahren musstest oder wirklich sehr, sehr intensiv in die Art und Weise hineingehen musstest, wie das in vielen umkämpfteren Gebieten tun musst. Und so ein bisschen fügen sich da jetzt so ein paar Themen zusammen, die dafür gesorgt haben oder dafür sorgen, dass sich das aktuell verändert. Und ich würde das auch wieder exemplarisch mal aufzählen. Also einmal ist natürlich diese Vulnerabilität des Geschäftsmodells zu Corona gezeigt worden. Ja? Also keine Lockdown, keine Messe. Mindestens genauso hart getroffen wie die Aero-Branche. Ne, auf einmal war nichts mehr. Dazu kam, daraus entsteht ein Digitalisierungsdruck, der nicht automatisch jetzt nach alternativen Geschäftsmodellen sucht mehr, denn der Rebound des Veranstaltungsgeschäfts kam und der ist auch bis zum gewissen Grad fast schon abgeschlossen. Aber sich zumindest mal die Frage zu stellen, was heißt das eigentlich für die Zukunft? Ne? Nicht für potenzielle Pandemien, aber was heißt das eigentlich für das Consumerverhalten? Denn das, zweiter Punkt, hat sich vor allem im B2C während Corona nochmals stark verändert. Im B2B nicht ganz so stark, aber, und das ist dementsprechend einer der wichtigen Findings, wir merken natürlich in Bezug auf die KPIs, die angesetzt werden, das hatten wir zu Beginn des Gesprächs schon mal kurz, dass die Ansprüche an das, was ich an Leistung von so einem Auftritt bekomme, größer werden. Und dann drittens, die Anforderungen an Prozesse, an Sicherheit, an Dokumentation verändern sich. Ja, das sind zum Teil ganz normal oktroyierte Prozesse, also an Sicherheit, behördenseitig, Feuerschutz und so weiter und so fort. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Fragen, wie kriege ich es hin, eine ganze Menge Menschen mit vielen, vielen Lastwagen und viel Gefahrgut, was durch die Gegend transportiert wird, so gut wie möglich zu koordinieren auf der einen Seite und gleichzeitig so entschlackt wie möglich die Art und Weise, wie sie einkaufen und wie sie ihre eigene Journey erleben, so anzupassen, dass sie im besten Fall noch zufriedener werden und es vielleicht noch nicht mal merken, sondern erst merken, wenn sie es nicht mehr haben. Also das so, ne, mal so als Basis für die Überlegungen. Und In dem Zusammenhang war für uns wichtig zu sagen, naja, wie ist es denn eigentlich heute? Ja, und das ist ein Thema, ich glaube, da kommen wir ja dann auch nochmal explizit drauf. Es macht aber einfach Sinn, glaube ich, das jetzt schon mal so zu adressieren. War es so, dass wir wahrnehmen, dass es ein paar gelernte Mechanismen gibt, die in B2B-Verhältnissen akzeptierter sind als in B2C-Verhältnissen. Ja, also das Beispiel, was wir da schon sehr, sehr stark spielen, ist, ja, wir akzeptieren es eigentlich nicht mehr, Consumer-Güter zu bestellen, die nicht in 3 Tagen da sind und die ich dann auch nicht sofort wieder umtauschen kann. Ja, also alleine die Lieferung, die heute 2 Wochen schon dauert, ja, da habe ich schon das erste, weiß ich nicht, ob ich dann nochmal bestelle. Und wenn ich dann nochmal ein Thema habe, dass der Rückversand nicht sauber ist oder nicht sofort gehen kann, dann bin ich schon wahrscheinlich fast wieder verloren und Loyalty ist nur noch ein Wort, aber nichts mehr, was ich selber auspräge. Und das ist natürlich eine Thematik, die uns umtreibt und eine, die mit dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, naja, wir müssen uns eigentlich mit dem Thema Commerce und wir müssen uns mit der Art und Weise, wie die Buying Journey aussieht, auseinandersetzen. Wir haben, und da wiederhole ich nochmal das von eben, in unseren Buchungsprozessen sehr, sehr viele akzeptierte Prozesse, die manuell laufen, die auf verschiedenen Plattformen laufen, auch mit verschiedenen technologischen Grundlagen laufen. Ja, also man ist dann in verschiedenen Shops drin, auf verschiedenen Seiten. Die Art und Weise der Zusammenstellung auch meiner Bestellung ist komplett unterschiedlich generiert. Ja, ist auch nicht automatisch generiert, keine Warenkörbe oder dergleichen, ja, sondern bekomme über ein System natürlich eine Rechnung aus einer Hand, die aber aus ganz, ganz vielen verschiedenen Datenquellen wieder zusammengesetzt wird und weiterhin zu unfassbar vielen manuellen Prozessen führt. So, das heißt, grundsätzlich, was uns getrieben hat, zweierlei Sichtweisen. 1a, und das ist immer die Prio, akzeptiert der Customer in Zukunft die Art und Weise, wie er seine Customer and Buying Journey hat. Wir glauben, mit fortschreitender Zeit wird er es nicht mehr tun, wenn wir es nicht ändern. Und das zweite, wie werden wir den Anforderungen gerecht, die an uns intern gestellt werden, damit wir Bestellungen und Journeys so abwickeln können, dass sie tatsächlich nachvollziehbar sind für uns, was ist eigentlich das, was funktioniert und was nicht funktioniert. Denn, und auch das ist, glaube ich, kein exklusives Defizit, sondern eher ein Mittelstandsthema, wir wissen natürlich ganz viele Sachen nicht. Also wir wissen nicht genau, warum wird abgebrochen. Wir wissen nicht genau, warum haben wir eigentlich eine Churn-Rate von 25% bei Wiederkehrern. Ne? Also jeder Vierte kommt ungefähr nicht wieder. Warum haben wir eigentlich einen Buchungsprozess, der erstmal super viele Angaben abfragt vom Customer, bevor er buchen kann. Ja, auch wenn er, egal ob er ein sehr, sehr günstiges Produkt, also einen kleinen Stand buchen möchte oder ob er einen Riesenstand buchen möchte. Ja? Also alles Thematiken, die im E-Commerce oder im Commerce-Verständnis heute gang und gäbe sind, aber gleichzeitig jetzt, ich glaube, in vielen B2B-Kombinationen so noch gar nicht auf dem Schirm sind, aber nach unserem Verständnis unbedingt aufgebaut werden müssen. Und auch das dauert wieder, wie das Technologiethema, mehrere Jahre, damit wir wirklich besser verstehen, warum jemand bucht, wie er bucht oder warum sie halt nicht bucht.
Das waren jetzt auch, vielen Dank, das waren aber zum Teil natürlich jetzt auch schon sehr gute Learnings und Insights, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, zu jetzt über den Projektverlauf hinweg, eben welche Learnings es gab, gute wie schlechte. Hast du da sonst noch spontan 1, 2, 3 zusätzliche? Aber ich glaube, da waren echt schon einige dabei.
Ich glaube, wichtig ist ja, dass dass wir jetzt nicht nochmal das, also wiederholen, was wir eben schon hatten, weil vieles von diesen Learnings, die haben wir ja schon mal in einem anderen Zusammenhang bei den Skalierungsthemen und so weiter besprochen. Ich glaube, was auch da wieder wichtig ist, und das ist so ein bisschen angepasst nochmal, wenn man sich dann damit beschäftigt, ist es nicht automatisch so, dass das, was man in seinem eigenen Alltag hat, als Selbstverständnis dafür ansieht, was im Arbeitsalltag passiert. Und das ist total, das ist für mich auch sehr trivial, aber total interessant. Es kommt recht schnell natürlich auch, also in Bezug wieder auf, wie sieht eigentlich so eine Seite aus, wie sieht ein Shop aus, wie ist die Journey, ziemlich schnell ein Einverständnis, naja, dann sollte man was tun, würde ich wahrscheinlich selber so gar nicht akzeptieren. Und es bleibt trotzdem diese Diskrepanz zu, ja, okay, dafür muss ich aber meine Prozesse verändern. Und dafür muss ich vor allem für Transparenz sorgen. Und das finde ich weiterhin super, super spannend. Also auch da immer wieder Plattitüdengefahr, aber das Thema Silos und die Art und Weise, wie man crossfunktional miteinander arbeitet oder wie man crossfunktional Strukturen aufbaut und zur Verfügung stellt, ist meines Erachtens sinnbildlich dafür, ob solche Unterfangen funktionieren können oder nicht. Das heißt, wenn ich nicht bereit bin, die die Silos und zum Teil auch manchmal so diesen intransparenten heiligen Gral anzufassen und zu sagen, naja, also wenn wir nicht genau schauen, wo was nicht funktioniert und das nicht dokumentieren und nicht in der Lage sind, das dann offen hinzulegen, warum irgendwas gut ist oder warum irgendwas schlecht ist und es rein aus einer fachlichen Sicht bewerten, dann werden wir immer das Risiko haben, dass wir uns irgendwo, naja, zumindest so ein bisschen extrapolieren, wenn nicht im schlimmsten Fall sogar selbst belügen, ja, weil manche bestimmten Sachen nicht angetouched werden sollen. Und das ist so, glaube ich, eines der wichtigsten Learnings, die ich zumindest fürs Wirken immer weitertragen würde. Man muss sich immer darüber im Klaren sein, wie offen und wie bereit ist, also entweder eine Entität, eine Gesamtorganisation oder ne, also ein bestimmtes Bundle an Menschen auch und dazu bereit, also Offenheit und Transparenz an den Tag zu legen, um das wirklich zu machen.
Jetzt hast du gerade schon ein sehr spannendes Thema angesprochen für mich. Ich glaube, und ich weiß, dass du es auch glaubst aus unserem Vorgespräch, es gibt sowas wie eine akzeptierte Dysfunktionalität im B2B. Ja? Es gibt eine erstaunlich hohe Toleranz dafür, dass digitale Produkte einfach nicht so nutzerfreundlich sind, wie wir das eigentlich aus unserem wunderschönen zielgruppenoptimierten B2C-Umfeld kennen. Und ich habe das Gefühl, dass oft das einfach halt, ja mei, das ist halt so, gell? Und da müssen wir durch. Warum glaubst du, ist das so?
Es gibt dieses wunderschöne Lied von Mick Jagger zum Soundtrack von Alfie, ein Film aus den, glaube ich, 2000er Jahren, Old Habits Die Hard. Das ist ein anderer Kontext. Ja, aber da wird das wunderbar thematisiert. Das kommt mir doch sehr, sehr oft in den Sinn. Ne? Also, und das muss man auch sagen, ich glaube, das ist ein sich selbst bestätigendes Perpetuum mobiles manchmal. Das ist ja nicht nur auf Anbieterseite so, sondern manchmal auch auf Kundenseite. Ja. Also
ja.
Ich bin natürlich, wenn ich etwas tue über einen gewissen Zeitraum und mich daran gewöhnt habe, dass es so ist, ja, jetzt immer wieder abhängig davon, was mich in die Welt für ein Typ und so weiter und so fort, aber das mal außen vor gelassen. Also natürlich erstmal aware, wenn auf einmal sich das verändert, vor allem wenn eine Transparenz da reinkommt, die vorher nicht da war. Und also wenn wir uns jetzt so diese Dysfunktionalitäten anschauen, die du ansprichst oder die wir auch schon vordiskutiert haben, dann sind die ja sehr offensichtlich. Ne? Also das ist ja keine Rocket Science, das rauszufinden, ja, wo man irgendwie jetzt irgendwie keine Ahnung einen Data Scientist beschäftigen müsste, der als Team, die haben das zusammenberechnen alles, sondern es ist ja eher so, dass du siehst, wow, eigentlich ist die Journey nicht gut, ja, und also auch ohne dass jemand dafür eine spezielle Ausbildung haben muss, sind einfach Brüche drin, ja, also du wirst umgeleitet, gereroutet, wahrscheinlich zum falschen Punkt, zum Passwort aufgefordert und so weiter und so fort. So, und interessant ist tatsächlich die Frage, warum ist das so? Und bis jetzt, und ich suche eigentlich immer nach rationalen und systematischen Antworten dafür, bis jetzt bleibt mir aber nichts außer Old Habits Die Hard zu sagen. Und das andere wäre vielleicht, abhängig davon ist immer der Veränderungsdruck und inwiefern der Veränderungsdruck intrinsisch oder von extern kommt. Ja. Denn das eigentlich ist eigentlich dann immer das entscheidende Wort. Eigentlich wüssten wir, dass wir das tun müssten. Und damit, das meine ich allgemein. Aber es hat noch immer J-Jange, ne? Und dementsprechend ist so manchmal das Gefühl, dass das stärker so die Fliehkräfte sind, die da am Werk sind. Und gleichzeitig muss man sagen, ist auch Teil der Wahrheit, gibt es sowohl tolle Beispiele, dass sich das auch verändert hat und verändert, also im B2B-Sektor, ja, also auch bei der Art und Weise, wie sehen Shops eigentlich mittlerweile aus und wie werden Vernetzungen herbeigeführt. Und auch, ich merke das bei der Dynamik, dass die typischen, also ich sag mal so, diese, also so typischen, so Buyer-Seller-Seiten, ja, also da, wo es darum geht, also wie bringe ich eigentlich auch auf der digitalen Seite Angebot und Nachfrage zusammen, sich natürlich die Fragen stellen, naja, wie bilde ich denn eigentlich einen ganzen Transaktionsbereich ab? Ja, also kann ich es schaffen, auch Warenaustausch stattfinden zu lassen und den mit abzuwickeln? Ja, wie schaffe ich das am allerbesten, ne, keine Ahnung, zwischen einer Kaffeebohne in Peru und einem Mini-Händler, der irgendwo in der Provinz in Österreich sitzt, ja? Und die, also das gibt's ja schon, nur diese Progressivität und diese Dynamik, wie man sie in den, also in den größeren Märkten, meistens im B2C sehe ich halt noch nicht, aber ich kann da nur für mich sprechen, mit der festen Überzeugung, dass diese Kipppunkte halt kommen und dass diese Selbstverständnisse, je nachdem wie progressiv dann auch eine Branche sich verändert, wie die Alterskohorten sich verändern, dass das recht schnell gehen wird, dass die Ansprüche kommen.
Eben, ich denke, die Ansprüche sind größtenteils schon da und du hast ja angesprochen, ist das intrinsisch, ist das extrinsisch, also wenn du es intrinsisch nicht hast, das hängt da ein bisschen vom Wettbewerb ab, aber spätestens wenn dann halt von, also extern, dann durch den Wettbewerb, der vielleicht das bessere Produkt hat, die bessere Experience, wenn dann der Druck kommt, dann ist halt leider meistens schon zu spät, weil so schnell kannst du deine Organisation und den Mindset, ja, hat man ja schon angesprochen, so schnell kriegst du das nicht umgebaut, deswegen, ich bin da total bei dir, da musst du eigentlich gestern anfangen, da entsprechend die Organisation auszurichten. Deswegen die Frage an dich. Du scheinst das ja gut hinzubekommen bei Nürnberg Messe. Wie kann man denn auch im B2B-Kontext ein starkes Bewusstsein für die Wichtigkeit von Customer Experience, User Experience, Produktqualität schaffen? Also du hast vorhin die Frage gestellt, wie erklärst du mein Management? Also wie erklärst du es deinem Management?
Also ist vielschichtig die Antwort und ohne drum herum zu reden. Also im besten Fall ist es so, dass man Multiplikatoren schafft. Und im besten Fall ist es so, dass das ganze Thema Management getrieben ist und das ist es ja in dem Fall. Ja. Und dementsprechend ist es so, dass die wichtigsten Komponenten, glaube ich, um das zu berücksichtigen, sind einmal Hartnäckigkeit. Ja, also man muss da schon dranbleiben und die Identifikation der richtigen Momente in Kombination mit der Zusammensetzung der richtig kommunizierenden Teams und gleichzeitig dem Thema eine Awareness und auch Attraction zu geben, die dazu führt, dass eigentlich ein paar der typischen Exit-Punkte, dass die gar nicht diskutabel sind. Ne? Also wenn A nicht sofort funktioniert, dann raus oder wenn, ne? Also, sondern dass eher so ist, das Thema ist mittel- und langfristig anzusetzen, also zumindest in dem Kontext, in dem wir jetzt sprechen, ja, wenn wir darüber sprechen, wir bauen komplett neue Shop-Landschaften und integrierte Plattformen und Websites dazu auf, die im besten Fall eine Journey von der Awareness-Phase bis hin zur Loyalty-Phase und den Consideration-Buying-Phasen dazwischen abbildet, dann muss das ja ein langfristiges Thema sein. Und dann geht es nur über den Aufbau von Strukturen und der Schaffung von Multiplikationen. Was wir jetzt im Management machen, ist das Thema dort auch drinnen zu behalten. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ne? Wir hatten es eben kurz gesagt, wir haben jetzt so den ersten, also jetzt über dieses Projekt, wo wir jetzt vor allem gerade drüber sprechen, haben wir den ersten Launch hinter uns. Iteration kommt noch, Skalierung kommt noch. Und jetzt ist es ja wichtig, dass die Awareness an den entsprechenden Stellen auch sowohl bei uns im Management als aber auch grundsätzlich bleibt und jetzt nicht das Verständnis ist, jetzt sind wir ja fertig, so, ne? Sondern also das die, ja. die Logik muss ja schon sein, das ist jetzt der Startpunkt und dementsprechend bleibt es die ganze Zeit Teil der Agenda, Teil der Development-Agenda und auch Teil der Agenda, die Gesamtunternehmung fährt. Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Jetzt in den, also wenn wir über die Größenordnung sprechen, dass es gesamtheitlich auf Unternehmen ausgerollt werden muss, dann geht es nur so, wie es hier geschehen ist, dass wir es aus dem Management getrieben haben von Anfang an.
Jetzt hast du ja auch schon gesagt, also erstmal ist es schön natürlich, ne, ist ja auch, und ich denke auch, dass es Talente anzieht, die entsprechend, wenn die Menschen merken, die sich für so etwas begeistern, und dann zu einem Unternehmen stoßen, wo wirklich spürbar ist, dass da Menschen am Werk sind, auch ganz oben, die vorne dabei sein wollen, dann ziehst du damit ja auch die entsprechenden Talente an und dann schaffst du es auch intrinsisch nach vorne zu kommen oder vorne zu bleiben oder vorne zu sein. Und wir sprechen ja ganz viel immer von dem deutschen Mittelstand und wie schwer das alles ist und wie träge teilweise. Siehst du da auch eine gewisse Verantwortung bei Unternehmen wie euch jetzt bei Nürnberg Messe, da vielleicht neue Standards zu setzen, Impulse zu geben, neue Erwartungen zu formen? Und wenn ja, was ich hoffe, wie kann diese Rolle aussehen?
Für uns total wichtig. Wir kommen auch da nochmal auf das Thema, was wir hatten zum Thema Nicht-Tech-Company. So, und wir beschäftigen uns natürlich damit, welche Rollen haben wir denn in Zukunft eigentlich als Unternehmen in Bezug auf technologische Jobs und auch die Art und Weise, wie sich bei uns die verschiedenen Descriptions ändern. So, und in dem Zusammenhang ist natürlich bei uns wichtig, dass wir auf der einen Seite einen regionalen Auftrag haben. Das heißt also, wen adressieren wir eigentlich bei uns alles? Und auf der anderen Seite auch in der Lage sind zu sagen, naja, wir brauchen bestimmte Talente, denen jetzt auch von denen wir Expertisen brauchen, die eigentlich gar nicht mehr so viel mit Messe zu tun haben zum Teil, ja. Und in dem Zusammenhang versuchen wir das natürlich auch zu flankieren, tatsächlich mit der einen oder anderen Kampagne, wo wir sagen, naja, wir verändern auch uns als Unternehmen. Wollen wir Role Model sein? Naja, zumindest wollen wir für uns feststellen, dass wir es schaffen, die Arbeitswelten, die wir proklamieren, wie sie sich verändern, genauso divers darstellen können, wie wir es bei unseren Veranstaltungen tun, ja, die ja auch hoch international sind, davon leben wir, die Möglichkeit haben, aus aller Welt Leute anzulocken, um in dem Fall nach Nürnberg zu kommen oder auch in der Lage sind, entsprechend der Interessen oder der Bedürfnisse, die sie businessseitig haben, dafür einzustehen. Und das müssen wir auch auf der Seite unserer, also sich verändernden Jobs hinkriegen, ja.
Absolut. Und ich kann nur beten nicht, aber hoffen, dass mehr Unternehmen noch sich so viel trauen wie ihr. Deswegen jetzt vielleicht noch am Ende der Blick in die Zukunft, was bei euch noch alles auf der Agenda steht. Also zum einen, welche Trends siehst du in der Mess- und Eventbranche in den nächsten 3, 5 Jahren? Ist ja schon sehr weit. Vielleicht so habt ihr auch so Themen wie Hyperpersonalisierung auf dem Schirm, Agentic, AI. Ist überhaupt noch ein Mensch involviert oder wo ist der Mensch noch involviert und wo ist AI involviert in dem Zusammenspiel von Messe und Mensch, ja, von Anbieter und Nachfrager? Und wie sieht da so deine Vision aus, wie in Zukunft eigentlich das Messeerlebnis aussehen wird, digital und vor Ort?
Also für uns bleibt es ja dabei, der Kern, und das ist auch das, was den Grundsatz jetzt ja des Geschäftsmodells ausmacht, ist, dass Menschen es schaffen, zum Teil das einzige Mal im Jahr sich zu sehen bei diesen Veranstaltungen und in der Lage zu sein, also sich da persönlich auszutauschen mit all dem, was dazu gehört. Was sich verändert und noch stärker verändern würde, ist das Loyalty-Thema. Ja, also es gibt immer mehr Gründe, Sachen auch nicht zu tun, weil einfach das Angebot, auch das Alternativangebot, sehr, sehr groß ist und auch noch größer werden wird. Und das gilt auch für den Eventbereich. Das ist, glaube ich, eine total wichtige Szenerie in dem Zusammenhang oder ein Szenario in dem Zusammenhang, wo man sagen muss, naja, also was schaffen wir eigentlich, um unique zu bleiben? Ja, das eine sind die guten Konzepte und die guten Modelle an sich. Was ist aber auch die Anforderung, die wir daran haben, dass das weiterhin gesehen wird? Dann das zweite ist, dass wir also im Rahmen der Veränderung von Kundenzentrierung im B2B offen dafür sein müssen, dass wir also auch in Co-Production oder auch in Cooperation noch stärker gehen können. Daniel, wir hatten es eben kurz diskutiert mit Kunden, wie sehen eigentlich die Produkte aus, die tatsächlich der es bedarf, die ein gutes Verhältnis haben von Standardisierung auf der einen Seite und Individualisierung auf der anderen Seite. Also das ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich jetzt mir die Trends nochmal anschaue, ist es so, wir gehen davon aus, oder ich gehe davon aus, dass weiterhin das Thema Veranstaltungen und auch die Art und Weise, das Bedürfnis auf Events zugegen zu sein, dass das nicht die Frage ist, also auf der Nachfrageseite, sondern dass wir eher uns die Frage stellen müssen, was muss man tun, um eine Marke so im Markt verankert zu haben, dass sie als Marktplayer wahrgenommen wird. Ja, also im Rahmen der ganzen ganz konkreten Produkte, im Rahmen der ganz konkreten Entwicklungen, ja, vielleicht merkt man das, wir haben so abschließend ja, nochmal das mit ein bisschen gefüttert mit, ne? Also wir haben die Enforce Tech als eine Messe, die mal für innere Sicherheit als Nischenmesse positioniert war. Natürlich aufgrund der Situation, wie wir sie geopolitisch aktuell haben, eine ganz, ganz andere Entwicklung nimmt und ein ganz, ganz schnelles Wachstum vor sich her treibt. Genauso wie das die ITSA als IT-Security-Messe macht, ja, die einfach ein Thema behandelt, was vor einigen Jahren so eine hohe Relevanz erhalten hat und weiterhin wächst ohne Ende. Im Verhältnis zu anderen Themen, die vielleicht eher auf im absteigenden Ast sind oder sich verlagern, ja, was ihre Wichtigkeiten im geopolitischen Umfeld angehen. Und dafür weiterhin die Augen offen zu haben und das analytisch gut hinzukriegen. Ich glaube, das ist neben der Verbesserung der von uns jetzt viel besprochenen Customer Journeys und Buying Journeys und so weiter und so fort, weiterhin das A und O, dass man die Intensität der Marktbearbeitung immer im Blick behält. Denn das, was wir ja da tun, ist tatsächlich die Abbildung von Märkten aus den unterschiedlichsten Branchen. Und das ist schon eine große Herausforderung, weil einem da natürlich Trends auch durch die Lappen gehen können, ne?
Michi, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ist eine lange Folge geworden, sehr gut. Aber es war vollgepackt mit Informationen, Erfahrungen. Zum Abschluss noch eine kleine Quickfire-Runde. Drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Erstens, dein Lieblingsmesse-Moment ever?
Das erste Mal auf der Biofach am italienischen Gemeinschaftsstand. Die neuesten, die Biofach ist Weltleitmesse für Bioprodukte, für Bio-Lebensmittel und dort die neuen italienischen Aperitivo zu trinken.
Oh, da bin ich nächstes Mal, warte ich auf die Einladung.
Sehr gerne.
Zweite Frage, ein digitales Produkt, das dich aktuell begeistert?
Der Digital Guide, den wir bauen als sozusagen Ergänzung zum Messebegleiter. Messebegleiter ist ein sehr, sehr bekanntes Produkt, ja, gibt es schon immer auf Messen. Wir bauen den aktuell als non-native responsive App. Auf Basis der Voraussetzungen, die wir alle geschaffen haben, systemseitig und versuchen damit sowohl das Thema Wegeführung als auch digitale Produkte in einer neuen Form abzubilden, die es vor allem dann auch dem Besucher und dem Aussteller ermöglicht, während der Messe sich zu orientieren und dadurch bestimmte Formate ausgespielt zu bekommen, die ich als sehr, sehr vielversprechend halte für neue Produktiterationen.
Sehr gut, bin mir gespannt. Welcher Satz begleitet dich in deiner Arbeit als digitaler Innovator? Letzte Frage und nicht der von den Rolling Stones.
Ist das tatsächlich was Neues oder hatten wir die Idee nicht schon mal vor 15 Jahren?
Sehr schön. Michi, das war's. Vielen Dank für deine Zeit. Wir freuen uns auf alles, was wir noch zusammen stemmen werden. Und alle da draußen können gespannt sein, was da von der Nürnberg-Messe noch alles kommt. Es sind super viele spannende Themen in der Pipeline. Stay tuned. Es gibt bestimmt eine Nachfolgefolge nochmal, wo wir dann über alles das sprechen, was bis dahin noch geschehen sein wird. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Das war's mit der heutigen Folge von Digital Product Talks. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann zeig uns ein bisschen Liebe. Folge dem Podcast, lass eine Bewertung da. Teilt die Folge mit jemandem, der genauso digital tickt wie ihr. Wir freuen uns über jedes Abo, jeden Like, jedes Feedback. Das hilft uns, noch mehr spannende Gäste wie den Michi und Themen rund um digitale Produkte, UX und Business Transformation zu bringen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen lieben Dank.